Guten Abend, liebe Gemeinde. Wie schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben, uns wirklich frei zu versammeln. Das ist etwas, was nicht alle Christen genießen dürfen, was wir haben. Deswegen dürfen wir es nicht vergessen, dafür zu danken und es zu schätzen. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Danke, Heiland, für deine Liebe an uns, die wir auch heute wieder erleben durften. Ich danke dir, dass wir heute noch immer diese Gelegenheit, diese gute Zeit haben können, in dein Wort hineinzuschauen und zu betrachten, einfach zu staunen, was du tust, oder auch manchmal einfach nur nicht verstehen, was du tust. Herr, ich danke dir, dass du uns mit so viel Segen überschüttet hast und durch diesen Psalm heute willst du uns zeigen, worauf es wirklich ankommt. Und ich danke dir für den Segen, den ich habe und den ich hoffe oder ich bin zuversichtlich, dass du uns heute segnest, heute Abend, durch dein Wort. Danke dir dafür. Amen. Wir haben den Psalm 79. Ich denke, ich werde den einmal durchlesen. Er ist nicht lang und es ist manchmal schön, wenn man den erst durchliest. Ein Psalm Asafs. O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen den wilden Tieren. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen? Soll dein Eifer wie Feuer brennen? Gieße deinen Grimm über die Heiden aus, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Denn man hat Jakob gefressen und seine Wohnung haben sie verwüstet. Rechne uns nicht die Verschuldungen unserer Vorfahren an. Dein Erbarmen komme uns eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen, bewahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod geweihten und vergilt unseren Nachbarn siebenfältig in ihren Schoß, ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben. Wir aber, dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist manchmal gut und es ist hilfreich, wenn man weiß, worum es da geht, was die Hintergründe sind für den Psalm. Manchmal weiß man nicht. Ja, wir haben von David Psalme gehabt, man kann die irgendwie einordnen, dass man nicht genau weiß, wann sie geschrieben wurden und was David bewegt hatte. Ja? Und jetzt ist Asaf dabei, einen Schrei auszustoßen und es wird vorgeschlagen, es gibt ja auch viele, viele Indizien, viele Hinweise, was es ist, und es wird vorgeschlagen, dass es die Zerstörung Jerusalems und des Tempels ist durch Nebukadnezar. Wiederum, es gibt ein Indiz, das einen anderen Zeitpunkt vorschlägt. Ich weiß es nicht. Kennt ihr, wie viele Zerstörungen gab es für den Tempel oder für Jerusalem? Es gab, was wir genau wissen, durch den Nebukadnezar, ja. Das wird ja auch sehr viel beschrieben in der Schrift und das kennen wir aus der Geschichte. Und hier gibt es aber ein Indiz, das zeigt, dass es wahrscheinlich oder es ist vermutungswürdig, dass es ein anderes Ereignis war. Obwohl ich heute größtenteils trotzdem auf dieses Ereignis zurückgehen werde, aber ein Indiz gibt es, das sagt, dass es vielleicht zu der Zeit der Makkabäer war. Und das ist viel später gewesen. Nebukadnezar und die Zerstörung des Jerusalems, das war 586 vor Christus. Und die Makkabäer, vor dem Aufstand der Makkabäer, war die Zerstörung des Jerusalem und des Tempels, das war 168 vor Christus, also viel später schon. Warum ich jetzt das so sehe, hier gibt es einmal ein, sie haben den heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Das steht jetzt in unserem Psalm. Und Nebukadnezar ließ den Tempel wirklich zerstören. Und ich denke, wenn das das wäre, dann würde man das unbedingt aufschreiben. Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht, aber auch der Tempel zerstört, das würde man nicht weglassen. Durch Antiochus den vierten Epiphanes steht das hier. Ich habe davon keine Ahnung gehabt. Ich habe jetzt durch die Recherche das herausgefunden. Das war ein König, der darauf hinaus war, ein Volk zu machen. Also einen Gott anzubeten, das soll alles einheitlich sein. Und er hat dann gerade den Juden verboten, ihre Gottesdienste zu feiern, so wie sie die feiern. Er hat verboten, die Kinder zu beschneiden. Und er hat sogar, ist so weit gegangen, dass man wirklich die Mütter, die ihre Kinder beschneiden ließen, umbringen ließ, die sie gefunden haben. Ja. Die Kinder, diese Kleinen um ihren Hals gehängt und auch selbst die Menschen, die die beschnitten haben, umgebracht. Also, und das ging über eine längere Zeit. Man hat immer wieder jemanden gefunden, sodass die radikal vorgingen. Es ist eine ganz, ganz schreckliche Zeit gewesen. Das steht in, also das ist jetzt nicht eine biblische Stelle. Ja, Makkabäer, wissen wir, ist nicht in den Kanon der Bibel hineingekommen. Wir können das vielleicht als Geschichte, als geschichtliches Buch betrachten. Es gibt da viele Sachen, die wahrscheinlich auch gut sind zu erbaulich vielleicht, aber es ist halt nicht die Heilige Schrift, die das irrtumslose Gottes Wort ist. Aber als Geschichte ist das doch interessant, was da so manchmal steht. Und gerade dieses, in diesem Fall, im Fall von Antiochus, wurde der Tempel nicht zerstört. Er wurde nur entheiligt. Ja, also die Heiden sind wirklich reingegangen, die haben geplündert, die haben auf den Altar Gottes einen anderen Altar draufgestellt und darauf geräuchert, also geopfert. Sie haben wirklich, wie das da sogar steht, den Gräuel der Verwüstung in den Tempel gestellt. Ob es nun alles so wirklich war, das kann ich ja nicht bezeugen. Ich wollte das jetzt einfach nur aus diesem einen Indiz nehmen, dass hier der Tempel nicht als zerstört beschrieben wird in unserem Psalm. Deswegen könnte man sagen, das ist dieses hier, obwohl die Geschichte sehr ähnlich sein könnte. Ja, die Zerstörung des Volkes und der Stadtmauern, das war schlimm zu beiden Zeiten, ja. In 2. Könige 25 von 8 bis 21 oder in Klageliedern 1, also Klagelieder komplett durch, 1 bis 5, da steht sehr detailliert beschrieben die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Vernichtung des Volkes und die Wegführung des Rests des Volkes durch die Babylonier, durch Nebukadnezar und seine Armee halt. Und wenn man das liest, wenn man in diese Geschichte so ein bisschen hineintaucht, dann scheint dieser Psalm einfach nur schreiend zu sein. Das ist etwas, was einen mitreißt. Und wenn man diese Geschichte liest, das ist einfach nur schrecklich gewesen, diese Zeit. Das ist unbeschreiblich. Nun, es gab ja viele, in der Menschheitsgeschichte hat man ja viele Kriege, Überfälle und so weiter gehabt, was wir aus der Geschichte kennen. Es gab ja viele Länder, die andere überfallen haben und viele Städte wurden zerstört und Menschen wurden umgebracht und in Verbannung geführt. Das ist ja jetzt nicht ein Paradebeispiel. Was hier anders ist, das ist Gottes auserwähltes Volk, das ist Gottes geliebte Stadt und das ist sein heiliger Tempel. Das ist außergewöhnlich aus der ganzen Geschichte der Menschheit. Und deswegen ist das schon was Besonderes, diese Zerstörung, die jetzt hier durch Nebukadnezar passiert. Weil ich, wie gesagt, werde ich heute doch mehr darauf gehen, weil ich das als, ja, als einfach Wahrheit sehe. Vers 1, ein Psalm Asafs. O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Gleich der Beginn scheint mir ein Problem. Ein Psalm Asafs habe ich mir nie Fragen gestellt. Es gibt ja einige Psalme, die von Asaf verfasst wurden. Nur jetzt ist das ein Problem für mich, wenn es ein Psalm Asafs ist. Asaf lebte zur Zeit Davids und die Zerstörung, zu der Zeit gab es noch niemanden einen Tempel. Der wurde noch nicht gebaut. Und wenn Asaf sogar lebte, ich weiß es nicht genau, ja, wie die Zeit war, wie lange er lebte, ob er schon den Tempel noch erlebt hat, den Salomo gebaut hat, das habe ich nicht rausgefunden. Ich habe auch nicht so sehr danach gesucht. Aber es muss, und das ist ja 1000 Jahre früher, ne? Nee, nein, 1000 Jahre vor Christus, nicht früher, sondern ja, 1000 Jahre vor Christus. Und die Zerstörung geschah ja 586 vor Christus. Also knapp, also 400 Jahre später, ja, so lange hat Asaf garantiert nicht gelebt. Aber wahrscheinlich ist das, das ein Nachkomme oder ist das ein Geschlechtsname, das weiß ich nicht. Oder, was auch noch ein Gedanke wäre, dass es eine prophetische Aussage ist. Wir lesen nirgendwo, soviel ich weiß, liest man nirgendwo, dass Asaf irgendwie prophetisch was gesagt hat, aber es steht geschrieben, dass er und andere mit ihren Liedern geweissagt haben. Ja, das steht geschrieben. Aber ich will da nicht irgendwie was Neues in die Welt setzen. Er ist einfach nur, vermutlich ist das ein Nachkomme. So, und er schreibt darüber, er schreit hierzu einfach nur, oh Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen, sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben Jerusalem zerstört. In 2. Könige 25, 8 bis 9, 8 und 9 steht, also die Geschichte dazu, ja, wenn wir uns jetzt vornehmen, diesen Psalm als von Nebukadnezar zerstört, also den Psalm, dass es um diese Geschichte geht, ja, weil ich sagte, ich werde mehr darauf eingehen. Und da zeigt die Geschichte einfach, wie schlimm das da war. 2. Könige 25, 8 und 9. Und am 7. Tag des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Was ich mich gefragt habe, aber ich neige dazu zu sagen, warum fragt man sich, wenn man eh keine Antwort weiß, man sollte andere fragen. Ja? Warum können Heiden in den Tempel gehen, wenn doch selbst Gott wacht darüber? Ja, Gott sagte ja ganz explizit, wie das Volk Israel mit dem Tempel umgehen sollten. Die sollten sich heiligen, bevor sie reingehen. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr da reingehen, gereinigt und geheiligt in das Allerheiligste. Das war ja nicht einfach so. Ich meine, das ist nicht so, dass Menschen sagen, du darfst da nicht rein und wenn du einmal reingehst, dann sage ich dann nochmal, du darfst da aber nicht reingehen. Das ist ja mit Gott nicht so. Und trotzdem dürfen in diesem Fall Heiden reingehen. Und das macht so, als ob Gott ganz klein ist, dass er nicht für seinen Tempel einstehen kann. In Klagelieder 1, Vers 10 steht, der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach allen ihren Kostbarkeiten. Ja, sie hat sehen müssen, sie ist jetzt die Tochter Jerusalem oder Tochter Zion, wie sie oft genannt wird. Ja, sie hat sehen müssen, wie Heiden in ihr Heiligtum eindrangen, von denen du doch geboten hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. Es ist ihm auch aufgefallen. Wieso kommen die da rein, wo du doch sagtest, das darf nicht sein? Aber wir wissen, dass Gott, weil er geduldig ist, weil er nicht sofort bestraft und kurzen Prozess macht, deswegen wird man nachlässig. Und wir kennen das aus der Geschichte, was Israel dann mit der Zeit gemacht hat, mit dem Tempeldienst, mit den Opferungen, mit dem Ganzen, dass sie immer mehr andere Götter angenommen haben oder anderen Göttern gedient und geräuchert haben. Und somit hat man eigentlich menschlich gesehen Gott aus diesem Heiligtum weggedrängt. Ich denke, für mich ist das einfach eine ganz klare Sache, wenn Gott wirklich angebetet wird, ja, und er steht zu seinem Wort, dann geht das so wie am Anfang, ja, wo die Bundeslade von einem Mann berührt wurde, der mit guter Absicht nur halten wollte, dass die nicht runterfällt vom Wagen, und Gott hat ihn umgebracht, sofort. Man spielt nicht mit Gott. Ja, Gott griff sofort ein. Und hier ist es aber so, dass Gott diese Stelle wahrscheinlich verlassen haben muss, damit die Heiden da rein dürfen. Ja, hier steht sogar in Klagelieder 2, Verse 4 bis 7, es ist ein etwas längerer Text, Klagelieder 2, Verse 4 bis 7, er spannte seinen Bogen wie ein Feind, das ist Gott gemeint, er stellte sich mit seiner Rechten wie ein Widersacher hin und machte alles nieder, was lieblich anzusehen war. Ins Zelt der Tochter Zion goss er seinen Grimm aus wie Feuer. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt, alle seine Paläste vernichtet. Er hat seine Festungen zerstört und hat der Tochter Juda viel Seufzen und Wehklage bereitet. Er hat seine Hütte verwüstet wie einen Garten. Den Ort seiner Festversammlung hat er zerstört. Der Herr hat in Zion die Festtage und Sabbate in Vergessenheit gebracht und König und Priester verworfen in seinem grimmigen Zorn. Der Herr hat seinen Altar verabscheut, sein Heiligtum verworfen. Er hat der Hand des Feindes preisgegeben die Mauern ihrer Paläste. Sie haben im Haus des Herrn Lärm erschallen lassen, wie an einem Festtag. Gott selbst initiiert hier die Zerstörung seines Heiligtums. Nur wahrscheinlich muss man Heiligtum schon in Gänsefüßchen zeigen. Es ist einfach nur merkwürdig, unbegreiflich, was hier so geschieht. Ja? Einmal ist das das Volk, das Gott sich erwählt hat, dann ist es das Haus oder die Stadt Jerusalem, die Gott erwählt hat, dann ist es der Tempel, wo Gott gewohnt hat mit seiner Heiligkeit. Und alles wird zerstört. Und Gott selbst tut das hier. Das sagt, also in den Klageliedern beschreibt er ja diese ganze Situation, diese ganze schreckliche Situation. Und dort wird niemals Babylon erwähnt. Es ist immer Gott, der das tut. Für uns ist das sicherlich eine Sache, die nicht so gut begreiflich ist. Vers 2, sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen den wilden Tieren. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Diese Schmach an dem Volk, was dort gemacht war, das ist etwas, wirklich präsentiert wird das in Jeremia wird viel davon gesprochen und in den Klageliedern. In den Klageliedern, wenn man das so liest, wie ich gerade gesagt hatte, das ist einfach nur furchtbar, was dort geschah. Einen kurzen Absatz wollte ich lesen, was diese große Schmach zeigt. Klagelieder 2, Verse 20 und 21. Herr, schau her und sieh, an wem hast du so gehandelt? Sollten denn Frauen ihre eigene Leibesfrucht essen, die Kinder ihrer liebevollen Pflege? Sollten wirklich Priester und Propheten erschlagen werden im Heiligtum des Herrn? Auf den Straßen liegen am Boden hingestreckt Knaben und Greise, meine Jungfrauen und meine jungen Männer, sie sind durch Schwert gefallen. Du hast sie erwürgt am Tag deines Zorns, du hast sie schonungslos niedergemacht. Ich denke, in so einer Situation weiß man nicht, was man sagen soll, außer zu klagen. Vers 4, wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Er stellt hier, also der Psalmist stellt hier die Tatsachen so hin. Ja? Er klagt einfach über das, was geschah, wie schlimm es dem Volk erging, was er jetzt so quasi sieht. Und er sieht aber, dass es Gott ist, der das macht. Schaut, Gott hat in den Jahrhunderten immer wieder zum Volk gesprochen. Er hat immer wieder Propheten gesandt. Kehrt um von eurem bösen Weg. Kehrt um. Und er hat ganz klar gesagt, was kommen wird. Er hat versprochen, ja, er hat versprochen, sie zu richten, wenn sie nicht umkehren. Aber das Volk wollte nicht hören. Das Volk hat immer weiter oder ging immer weiter weg von Gott. Und ich denke, es zeigt ganz, ganz klar, wie wir sind, wenn wir Gottesfurcht verlieren, ja? Wenn wir keine Gottesfurcht haben. Und weil Gott nicht sofort bestraft, was ich gerade erwähnt hatte, und mit uns kurzen Prozess macht. Deswegen werden die Menschen immer dreister, immer frecher und kümmern sich überhaupt nicht darum, was wichtig und richtig ist. Obwohl Gott immer wieder Warnungen ausspricht und zur Buße und Umkehr ruft. Nun, das andere Kapitel dieses Psalms, bitte um Gottes Eingreifen. Er hat jetzt geschildert, wie es dem Volk geht, wie es uns geht. Wir kommen um und dann bittet er einfach, wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen? Soll dein Eifer wie Feuer brennen? Ich denke, verständlich wäre hier zu sagen, Gott, wo bist du? Siehst du nicht, was hier los ist? Oder vielleicht eine andere Situation, die wir kennen, die sehr gut kennen, wahrscheinlich aus Markus 4, Vers 38, da steht, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, wo sie im Boot sind und es furchtbar stürmt und Jesus schläft? Jemand hatte gesagt, sie haben da absolut kein Mitleid. Jesus ist müde und schläft, aber die haben absolut kein Mitleid. Aber die Angst ist wirklich eine sehr große Kraft und lässt alles um sich vergessen, ja, um sich herum. Wenn die Angst groß genug ist, dann vergessen die Kinder von ihren Eltern und die Eltern von ihren Kindern. Solche Situationen hat es gegeben oder gab es immer wieder. Ich habe mal so eine Situation gehört, gelesen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da ist eine Lawine runtergegangen, so im Skigebiet. Und es saß, meine ich, so ein Mann, eine Frau und ein Kind. Und der Mann hat es gesehen, einfach weggelaufen. Die Lawine ist kurz da vor diesem angehalten, also denen ist nichts passiert. Aber die Achtung vor dem Mann, die war dann wahrscheinlich ein bisschen weg, oder? Bei der Frau. Er rennt um sein Leben und mich lässt er hier. So sind wir Menschen, wenn wir Angst haben. Wenn wir richtig Angst haben, dann vergessen wir alles Vernünftige. Und das muss wohl in dem Boot geschehen sein, als die Jünger Jesus einfach wecken und werfen ihm vor, ja, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Aber hier in unserem Psalm sagt der Psalmist, soll dein Eifer wie Feuer brennen? Er hat erkannt, das ist Gott, der das tut. Das ist, ja, diese Feinde sind real und sie tun, aber Gott hat ihnen befohlen, es zu tun. Ich meine, es gibt so eine Stelle, dass Nebukadnezar selbst sagt, dass Gott hat mir befohlen, es zu machen. Und das zeigt eigentlich einen Gott, den wir schlecht kennen. Wir haben uns, in vielen Situationen machen wir uns einen Gott aus unserem Verständnis, der nicht ganz genau mit der Bibel übereinstimmt. Und wenn wir aber das so sehen wie hier, ich denke, dieser Psalmist wäre trostlos, wenn er nicht so gedacht hätte. Da gibt es gar keine Rettung, kein Trost, nichts mehr. Aber er weiß, dass Gott es macht und er weiß, dass Gott auf Gott Verlass ist, dass Gott wirklich Erbarmen hat. Gieße deinen Grimm über die Heiden aus, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Ja, es wäre natürlich zu erwarten, dass die, die gottlos leben, auch den Zorn zu spüren bekommen. Aber es steht in der Bibel geschrieben, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Ja, und dann steht da mit meinen Worten gesagt jetzt, wenn sie gerade mal durchkommen, ja, mit Not gerettet werden, was geschieht mit denen, die gottlos sind? Denn man hat Jakob gefressen und seine Wohnung haben sie verwüstet. Und nach 2. Könige 25 oder Jeremia 39 oder Klagelieder, Jeremia 52 oder Klagelieder 5,18 wurde das ganze Volk von Jerusalem, ja, wurde komplett weggeführt. Es gab ja ein paar Deportierungen. Einmal nahm Nebukadnezar dann die oberen 10.000 mit und dann kam er nochmal und nahm noch alles mit, was da sich kreucht und fleucht, alles mit. Und dann gab es sogar noch die dritte Deportierung, meine ich so, wo wahrscheinlich alles, was sie noch gefunden haben, mitkam. Weil das Land war wüst. Man geht davon aus, dass das Land menschenleer war. Das früher voll mit Menschen war. Aber es steht auch geschrieben, dass ein paar von den Geringen, von den armen Menschen wurden dagelassen, mit Absicht dagelassen als Bauern, als Winzer, dass die da das Land doch noch ein bisschen bearbeiten. Das ist eine Zerstörung und Deportierung ohnegleichen. Also diese Klage, die hier in diesem Psalm steht, ich denke, das ist noch sehr untertrieben, wenn wir uns die Geschichte lesen, vor Augen stellen und lesen, was da alles geschah. So ist das. Da hatte er hier, glaube ich, noch ein bisschen guten Tag gehabt bei diesem Psalm. Und so bittet er um Vergebung. Es ist immer gut, in schweren Zeiten auf sich zu schauen und zu reflektieren, wie stehe ich denn nun? Wir neigen ja schneller dazu, jemandem die Schuld zu geben bei meiner Misere, ja, selbst bei meiner schlechten Laune. Aber wir sollten öfter in sich schauen. Bin ich nicht vielleicht selber schuld daran, dass es so oder so ist? Und oft ist es nur an meiner Gesinnung, dass ich nicht danken will, anknüpfend an meine letzte Predigt, dass ich nicht danken will, werde ich einfach nur schlecht gelaunt. Und in Vers 8 sagt er, rechne uns nicht die Verschuldungen unserer Vorfahren an, dein Erbarmen komm uns eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Er schreit quasi, ja, komm schnell, solange es uns noch gibt, solange es noch jemanden gibt, den du retten kannst. Komm uns eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Ich denke, wir können uns die Situation gar nicht erst vorstellen, weil wir in einer Gesellschaft, in einer Zeit leben, wo es uns sehr, sehr gut geht. Wir werden nicht bedrängt, wir werden nicht verfolgt, wir haben alles, was wir brauchen, mehr als wir brauchen. Wir haben viel, was wir sogar wegschmeißen, dass wir es nicht mehr brauchen. Und so eine Lage, die wäre wahrscheinlich für uns sofort katastrophal. Na, für Sie ja auch. lesen wir hier. Aber ich denke, für uns wäre das schlimmer zu ertragen, denn wenn Menschen in schweren Zeiten leben, sie gewöhnen sich dran. Und sie finden Kraft, durch da zu leben, also durchzugehen und wieder was zu machen. Aber in dieser scheinbar untröstlichen Situation, und wenn wir Klagelieder lesen, dieses Buch hat ja Jeremia geschrieben, geht man davon zumindest aus, ja, die Klagelieder, wo er einfach nur klagt und mein Herz ist verzagt, du hast mich total verletzt und also ich kann nicht anders als weinen, das ist jetzt mit meinen Worten sein Zustand, ja. Es ist eigentlich nichts mehr, keine Hoffnung und dann sagt er doch in Klagelieder 3, Vers 21 bis 23, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Auf dem Trümmerhaufen das auszusprechen. Deine Treue ist groß. Was für ein Gott in seinem Herzen. Ja, und weiter sagt er, dass der Herr ist mein Teil. Früher war Jerusalem sein Teil, der Tempel sein Teil. Nichts ist mir geblieben. Da sagt er nur noch, der Herr ist mein Teil. Und manchmal geht es uns oder den Menschen so, dass Gott uns alles nimmt, woran wir hängen, worauf wir uns stützen und schlägt uns vielleicht wirklich die Füße von unserem Körper weg, damit wir erkennen, auf was Verlass ist, auf wen Verlass ist. Und ich finde, diese Stelle sollten wir uns einprägen. Die sollten wir wirklich behalten. Und wenn du Schwierigkeiten hast und schwer hast in deinem, was auch immer du hast, denke daran. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. So ist Gott. Und im 9. Vers sagt er, hilf uns, du Gott unseres Heils. Diese Aussage, die Gott unseres Heils, ist hoch zu schätzen. Ja, es ist nicht ein Gott als Mörder. Es ist nicht der Gott der Zerstörung. Es ist nicht der Gott, der uns nur umbringt und demütigt und niedermacht. Nein, hilf uns, du Gott unseres Heils. Auch wenn er genau weiß, dass Gott dieses alles angezettelt hat, beziehungsweise veranlasst hat, die schreckliche Zerstörung, so ist er doch der Gott des Heils. Um der Ehre deines Namens willen, ja, hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Es ist im Leben des Menschen oft so, wenn er viel verloren hat, ja alles verloren hat, aber Gott gewinnt, da hat er alles. Da hat er eigentlich alles, was er braucht. Denn selbst das Gefühl oder dieses Wissen der Sicherheit, der Freude, des Glückes können wir nicht haben ohne Gott. Sogar das Genießen etwas, wenn wir was essen, können wir nicht ohne Gott. Stell dir vor, du isst etwas, was du kennst, das schmeckt gut, aber du isst das schmeckt nicht. Wenn Gott will, kann er dir das nehmen. Ja? Manche haben unter Corona den Verlust gehabt und dann schmeckt der beste Salat nicht mehr. Denn man kann es nur mit Gott genießen, sagt der Prediger. Ja? Keiner kann genießen ohne Gott. Und deswegen ist er der, den wir brauchen und das wir brauchen, um froh zu sein, um zufrieden und glücklich zu sein. Ihn brauchen wir. Hilf uns, du Gott unseres Heils, um deines Namens willen, und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Interessanterweise geht ihr aber weiter und bittet um Vergeltung. Normalerweise sagt man, wenn man Buße tut, dann sieht man eigentlich nur sich. Nur sich, wie schlecht man ist, wie klein man ist, und man sieht einen Gott, der gütig ist, der vergibt. Aber der Psalmist hier will nicht ganz so wie wir. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden, vor unseren Augen, die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Er sagt quasi scharfe Gerechtigkeit, lass sie nicht davonkommen. Die haben verdient, die haben so Schlimmes getan, die müssen bestraft werden. Und wir wollen es sehen. Das werde ich jetzt nicht kommentieren, weil ich irgendwie mich da nicht reinknien kann in dieses, ich kann das nicht wirklich verstehen. Eines ist ganz klar, wenn die Heiden hier sagen, wo ist nun ihr Gott, wenn sie den Untergang des Volkes sehen, das doch gottesfürchtig war, so sagen sie an anderer Stelle, du bist doch Gläubiger, wieso bist du so? Und an der anderen Stelle sagen sie, ja, sag es doch Gott, der weiß es doch. Oder sagen andere, es ist ja sowieso alles Gottes Wille. Ja, wir sind eigentlich ein offener Brief. Und wir bezeugen durch unser Leben, ob Gott gut oder schlecht ist. Wo ist nun ihr Gott? Und vielleicht fragt man uns auch manchmal, wo ist dein Gott, wenn es dir schlecht geht? Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen, befahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod Geweihten. Wir wissen, dass es ja sehr viele Deportierten gab. Und wenn wir in der Geschichte lesen, gerade in Jeremia, muss gerade mal einmal gucken, zweite Könige 25, da steht, dass dieser Nebuzaradan, als er wieder kam und den Tempel zerstörte und alle diese Häuser verbrannte, Königshaus und andere großen Häuser, alles verbrannte, und er nahm noch viele Menschen mit, von den Priestern, von den vornehmen Menschen, ich weiß nicht, waren es 77, ich habe das jetzt vergessen, nahm er mit dorthin zum König und dort wurden sie alle getötet. Es ist ein schrecklicher Zustand, wenn Krieg ist. Es ist einfach nur unbegreiflich. Und diese Menschen, diese vielen Menschen, die waren eigentlich totgeweiht, wenn sie mitgenommen wurden. Wer weiß, was mit denen geschieht. Sicherlich waren auch viele, wir wissen auch sogar, dass Daniel ja, unter diesen Deportierten war. Und er, also nicht alle wurden getötet. Ja, viele waren ja auch als Arbeiter und Daniel war da später als Berater tätig, sogar bei einigen Königen. Also nicht alle sind gestorben und wahrscheinlich, oder man kann davon ausgehen, dass dieser Arm des Allmächtigen, der hat sie bewahrt. Und er sagt, dieser Psalmist sagt, also wir konnten die Menschen nicht bewahren vor dem, oder nicht retten, ja, wir konnten sie nicht bewahren vor dem, dass sie mitgenommen wurden, dass sie gefangen genommen wurden. Aber dir, Herr, sind alle Dinge möglich. Wir können nichts für sie tun, aber du hast einen gewaltigen Arm. Das dürfen wir niemals vergessen, dass Gott einen gewaltigen Arm hat und wirklich alles kann. Bei uns ist oft so, wir haben eigentlich alles parat. Wir haben ganz genau geplant, wie es läuft. Gott soll es nur segnen. So handeln wir oft. Und nur wenn wir nicht mehr weiter können und unsere Ressourcen ausgeschöpft haben und alle Hilfen versagt haben, wenn wir wirklich nicht mehr können, dann gehen wir zu Gott. Aber wirklich zu glauben, dass er helfen kann und einen gewaltigen Arm hat, wir wissen es ja, dass er das hat und helfen kann. Aber wie oft sind wir voller Zweifel? und vergilt unseren Nachbarn siebenfältig in ihren Schoß ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben. In 5. Mose 32, 35a steht, Gott sagt, mein ist die Rache und die Vergeltung. Aber es steht noch mehr, auch 5. Mose 32, Verse 39 bis 43, sagt Gott, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Gott sagt, mein ist die Rache, ich werde vergelten. Und Paulus schreibt, rächt euch nicht selbst. Ja, wenn wir Schwierigkeiten haben, ich denke, das zeigt der Psalm ganz klar, wenn wir Probleme haben, wo wir uns zu Unrecht behandelt fühlen, rächt euch nicht selbst und überlasst es Gott. Das Problem bei uns ist, dass unsere Rache unbedingt sündig sein wird und unser Zorn unbedingt sündig sein wird. Aber Gott rächt zur rechten Zeit und sein Zorn ist ohne Sünde und er ist gerecht. Und den letzten Vers, den möchte ich lesen als Ermutigung für uns oder Appell an uns. Wir aber, dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Ich habe in einem Gebet gehört, Gott, du bist, also du könntest uns alle jederzeit vernichten, weil wir sündig sind. Und du wärst immer noch gütig und immer noch alle Ehre gebührt dir. Aber du wolltest es so machen, dass du uns erlöst. Und ich denke, der Lobpreis gehört Gott. Auch wenn wir vieles nicht verstehen in unserem Leben und auch dieser Psalmist wahrscheinlich vieles nicht verstanden hat, so kann er doch Gott danken. Was können wir mitnehmen? Was sagt der Psalm noch zu uns? Also Gott ist kein Mensch, den man ignorieren kann, den man ungestraft erzürnen kann. Gott vergisst nicht. Und es wird uns, also wir werden nicht davonkommen, ja, wenn wir Gott erzürnen. Und sicherlich, wir haben es in dem sehr, sehr gut, wenn Christus unsere Schuld getragen hat. Wir stehen vor Gott als die mit Jesu Gerechtigkeit und sind durch Jesus so heilig und rein wie Jesus selbst. Obwohl wir immer Sünde praktizieren, weil wir nicht diesem vollkommenen Maßstab gerecht werden. Aber Jesu Gerechtigkeit, ich denke, wir können das gar nicht genug schätzen, was das ist. Durch seine Gerechtigkeit werden wir vor Gott bestehen können. Und auch wenn Gott die Menschen durch das Todestal führt, ist er der Gott des Heils. Das sagt dieser Psalm ganz deutlich. Die Situation war schrecklich und erbärmlich. Aber Gott wurde als Gott des Heils gesehen. Und Gott wurde zugetraut, wirklich zu helfen. Der Herr segne uns im Nachdenken auch über diesen Psalm. Amen.